Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Ja, moin Frau Eichler.
Moin.
Also ich musste zwei Sachen feststellen. Erstens, ich gehöre nicht mehr zur, wie heißt das, werberelevanten Zielgruppe. An dieser Stelle sage ich auf Wiedersehen. Es war schön mit euch. Ihr dürft euren Scheiß ab dieser Zeit ab jetzt alleine machen. Wir haben keine Lust mehr. So, nicht? Wir 50-Jährigen, wir mögen nicht mehr. Nicht? Weil man uns nicht mehr möchte. So.
Jawohl. Die Meinung ist nicht mehr relevant. Nee. Nicht mehr verkaufsrelevant.
Nee. Werbung ist für mich nicht mehr gemacht.
Ist eigentlich ganz schön, oder?
Irgendwie also. Schon, ja. Ich meine, die ist schon in den letzten Jahrzehnten an mir vorbeigegangen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, früher, ne? Als es Werbung ja nur zu bestimmten Zeiten gab, da hätte man die Werbung besser ignorieren können als heute. Weil sie einen nicht überall angesprungen hat. Das hat man aber gar nicht. Früher, als sie zu bestimmten Zeiten lief, hat man sie geguckt.
Ja.
Heute, wo sie von morgens...
Ja. Alle Jingles kannte man und ja, die Werbeclips waren irgendwie... Jeder hat das Gleiche gesehen, ne?
So, ja, genau.
Auch ein Stück Kultur.
Nicht Frau Sommer mit dem Jakobscafé und hier, ja. Wie heißt denn hier die von Ariel?
Und hier beim Nachbarn mit den Spültabs hier, wenn es... damit es mit dem Nachbarn klappt, oder wie war das noch gleich?
War das nicht was mit dem Kaffee? Ich weiß gar nicht. Oder kriege ich das gerade durcheinander?
Ich weiß
nicht. Naja, wie dem auch immer sei. Es gab ganz viele Sachen auf jeden Fall. Antje und so. Mhm. Und heute, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kenne nicht eine Person. Ich weiß nicht, wer für was, warum, wie werbt. Ich habe keine Ahnung. Und das schon seit Ewigkeiten nicht. Seitdem mich Werbung überall anspringt, nervt die mich nämlich. Also versuche ich sie, wo es nur geht, zu vermeiden. Nicht? Und es gelingt mir. Ich habe keinen Fernseher. Ich höre kein Privatradio. Ja, schönen Tag noch. So. Nicht?
Dafür kommt der Angriff der Werbeanzeigen auf YouTube und so weiter. Das ist ja schlimmer als zu schlimmsten Zeiten im Privatfernsehen.
Ist das so?
Also die Waldfee. Ja, teilweise Videos, die erst zwei nicht wegskippbare Werbespots haben und dann noch mittendrin zwei.
Ach.
Personen vermittelt. Das ist, ich weiß auch nicht, wie viel Einfluss die Leute darauf, also die Macher jeweils der Videos darüber haben.
Das ist
wie
wenig.
Wie viel Werbung da eingeblendet wird, aber.
Bis jetzt nicht aufgefallen.
Doch, manchmal ist es schon extrem. Aber die meisten haben höchstens einen am Anfang, das ist auch noch okay. Außer es ist jedes Mal der gleiche.
Okay.
Gut. Dann weiß man, man ist zu tief im YouTube-Loch, wenn man zum 10. Mal die gleiche Werbung sieht.
Ja, aber ich gucke ja auch viel YouTube, aber ich habe überhaupt keine Werbung.
Gar keine Werbung? Nee. Bist du Premium-Kunde oder was?
Nee. Ich bin Adblock-Kunde.
Ja gut, das bin ich auch, aber das hilft nicht überall leider.
Okay. Also bei meinem schon, also bei Opera geht das.
Perfekt. Ah. Ich muss umsteigen. Obwohl, jetzt wenn ich drüber nachdenke, am Rechner habe ich auch keine. Am Handy ist es.
Ja, das ist was anderes. Das Handy kann ja auch nichts.
Ach, selber schuld. Ja.
Klar. Ja, das ist, YouTube wird immer übler, ne? Also, das merkt man schon. Ich merke ja schon, wenn die Werbesachen weggeblockt werden, so. Also, ich gehe mal davon aus, dass irgendwann YouTube auch sagt, dass entweder ihr schaltet eure Adblocker ab oder ihr könnt nichts mehr sehen. Das wird kommen.
Das machen jetzt schon so viele
ich weiß.
Zeitungen und so weiter. Ich verstehe den Gedanken dahinter, aber in zu vielen Fällen sind das genau die, für die ich das überhaupt nur installiert habe, den Adblocker. Es gibt Zeitungen, die kannst du gar nicht mehr lesen. Hm. Alles ploppt auf, dann kommt ein Video von rechts eingeflogen, das nichts mit dem Artikel zu tun hat. Da, überall sind irgendwelche Anzeigen mittendrin, du weißt gar nicht mehr, wo der Text weitergeht, den du gerade liest, weil mitten im Artikel irgendwelche riesigen Anzeigen stehen. Das ist so nervig. Alles blinkt und bewegt sich. Mhm. Ey, das... Nee. Also irgendwie hier mal ein Banner oder obendrauf mal ein Banner. Okay, dann sage ich, vor euch schalte ich das gerne ab. Die Einnahmen könnt ihr haben. Aber wenn es überall nur blinkt, ist ja... Man keine Lust mehr wiederzukommen.
Ja, so ist das. Und das mache ich auch nicht. Also in dem Moment, wo mir irgendjemand sagt, schalten Sie Ihren Adblocker ab, nö. Dann gehe ich wieder. So.
Ja.
Da bezahle ich dann lieber. Also das ist mir dann schon eher wert. Da weiß ich aber auch, was ich will und Da bezahle ich dann für bestimmte Sachen und dann ist es auch gut, aber da muss ich ja nicht für alle anderen auch gleich wieder bezahlen. Nee, also das muss ja, das habe ich ja früher auch nicht gemacht. Ich habe ja früher auch nur bestimmte Zeitungen gelesen.
Ja.
Also insofern, das, da verliere ich dann auch nichts bei, ist dann auch in Ordnung. Ja, ach, ich weiß nicht. Also ich gehe mal davon aus, wenn YouTube den Bogen überspannt, was solche Sachen angeht, dann werden die alle zu Twitch gehen oder was weiß ich wohin.
Ja.
Also.
Ja, die Alternativen sind da.
Da bin ich ganz zuversichtlich. Also die UserInnen waren bis jetzt immer sehr, sehr findig und klug, wenn es um so Sachen ging. Was mich richtig nervt, wo ich richtig schimpfen muss, Spotify. Wenn ein Podcast exklusiv bei Spotify ist, dann möchte ich am Anfang keine Werbung hören, wenn ich bezahle. Das ist nicht nur eine Unverschämtheit, das ist bodenlos. Die haben einen Exklusivvertrag mit einem Anbieter, für den ich schon bezahle. Da brauche ich nicht noch Werbung drin. Das ist also wirklich, das grenzt schon an, also das ist, für wie blöd halten die uns eigentlich? Wahrscheinlich genauso blöd, wie wir sind, aber das ist auch nur, also das geht ja nur überhaupt nicht. Das nervt. Das ist wirklich eine Frechheit. Das ist diese ganze Spotify und Podcast ist ja sowieso, oh. Du kannst ja nichts machen da.
Ja.
Du kannst nichts machen, du kannst keine Listen, also du kannst keine Playlist mit Podcasts machen, das geht nicht. Als Premium-Mensch. Ich kann das nicht.
Geht das nicht. Nee, ich habe es am Handy schon mal gemacht. Du hast diese Warteliste, aber die ist halt auch wieder weg. Ne? Sobald du was anderes anmachst, ist deine ganze Liste von Podcasts
Nee, das will ich ja nicht. Ich will eine Liste machen von so und so vielen Folgen, die ich gerne hören möchte und danach soll Schluss sein.
Mhm.
So, das will ich. Eine Liste halt. Kannst du in jedem Podcast-Catcher kannst du das machen.
Ja.
Geht in jedem verdingsten geht das. Nur bei Spotify nicht. Was ist da wieder los? Was soll das? Warum muss ich mit so einem Unfug meine Lebenszeit verschwenden? Dass das nicht richtig implementiert wird, der ganze Dreck. Stattdessen muss ich mir Werbung vor Podcasts anhören, die einen Exklusivvertrag mit denen haben. Also, dass man schon wieder schimpfen muss. Das ist nicht zu fassen, sowas. So, ich habe fertig. Ja, so.
Tja, Werbung. Nervt mich jeden Tag, aber irgendwie macht sie nicht viel, außer mich früher davon abhalten, noch ein YouTube-Video zu gucken.
Ja, nee, also da, wie gesagt, da ich gucke YouTube-Videos nicht am Handy.
Ja,
da werde ich rammdösig. Da sehe ich ja nichts.
Ist auch pure Faulheit, wenn ich irgendwo gerade sitze und auf was warte oder so. Keine Ahnung. Kurz noch ein YouTube-Video. Nein. Nicht so schlau.
Ja, meine YouTube-Videos sind leider gar nicht so kurz immer.
Das ist eigentlich eine gute Sache. Ich habe auch die letzten Monate angefangen, mehr Dinge mal in meine später ansehen Liste zu packen oder auch tatsächlich zu gucken. Nee, die ist ganz aufgeräumt bei mir.
Die wird immer abgeschafft. Das hat überhaupt keinen Zweck. Da bin ich völlig verrückt geworden mit.
Nee, da bin ich immer ganz, ganz streng mit, was da drauf ist. Oder erstmal schmeiße ich drauf. Alles, was mir entgegenfliegt, aber die wird regelmäßig ausgemistet. Nee, aber tatsächlich mehr Dinge zu gucken oder mir vorzunehmen zu gucken, die länger sind als 10, 15 Minuten, weil diese gelernte Reaktion, dass du was siehst und das Thema ist zwar interessant, aber 23 Minuten, ja nee, das geht ja nicht. Bei 15 Minuten ist schon manchmal eng. Und das ist natürlich Quatsch, weil wenn du ein Thema vernünftig behandeln willst, brauchst du mehr Zeit. Also,
ja.
Wenn das jetzt nicht nur ein kurzer irgendwas für Spaß ist oder irgendein Ausschnitt von irgendwas, klar, die sind dann kürzer. Es gibt Formate, die funktionieren in kurz, aber viel interessanter sind doch die Sachen, wo man wirklich in die Tiefe gehen kann, die irgendein Thema vernünftig beleuchten.
Ja.
Eine längere Doku oder ein längeres Gespräch, wenn die Leute sich einfach mal Zeit nehmen können. Interviews können auch in 10 Minuten nett sein, sind aber meist interessanter, wenn es länger gehen darf.
Ja, unbedingt.
Das stimmt schon.
Also, diese kurze Sachen, da kann ich gar nicht so richtig, weiß ich nicht. Ja, so 10, 15 Minuten, wenn es mal um Gitarren geht vielleicht oder um Synthesizer oder irgend so ein Kram. Aber, also Musik halt wieder, Musikinstrumente, aber Auch die sind eigentlich, weiß ich nicht, also eher 20 Minuten, naja. Ach, ich weiß nicht. Ich verbringe eh viel zu viel Zeit davor wahrscheinlich, aber ich habe viel zu viel abonniert, glaube ich, auch. Aber nützt ja nichts. Diese Liste, die habe ich abgeschafft, weil sonst, also das geht nicht. Also das
wurde zu schnell zu groß.
Das wurde zu schnell zu groß, genau. Ja. Das Neueste, was mich aufregt bei YouTube, ist diese Einrichtung, Dings da, wie heißt das hier, Erinnerung einrichten. Alles, was ich abonniert habe, tut so, als wenn es ein neues Video veröffentlicht hat, bloß weil da, wenn da steht Erinnerung einrichten. Ich möchte keine Erinnerung einrichten. Bei einem, wie heißt das denn hier, bei einer App, wo ich Dinge gucken kann, wann ich will. Live scheint überhaupt das neue heiße Ding zu sein bei YouTube neuerdings. Das wird alles live gemacht. Da waren wir vor 5, 6 Jahren auch mal. Das geht schnell vorbei, das sage ich euch jetzt schon. Der Hype geht auch wieder weg.
Da waren wir vor 50 Jahren, ich meine.
Nee, wir, Frau Eichler, wir.
Ja, ach so, wir. Ja, ja, wir, das stimmt. Wir auch. Ich dachte, wir insgesamt mit Fernsehen.
Ach, Fernsehen. Nein, nein. Da, wir dachten auch mal, das ist cool. Also dieses, glaube, das geht auch wieder vorbei.
Ach, aber da kommt es ganz auf Format an. Ich meine, wenn du was hast, wo du tatsächlich Live-Reaktionen haben willst.
Ja.
Ne? So ein Chat. Das
schon.
Ist super.
Ja.
So eine Q&A-Geschichte, ja. Wo du sagst, so, ich setze mich jetzt eine Stunde hin. Super. Aber alles andere.
Aber dafür brauche ich ja keine, die müssen ja nicht so tun, als wenn sie eine neue Folge veröffentlicht hätten, bloß um mich darauf aufmerksam zu machen, dass ich mir da eine Erinnerung hin machen soll. Da bin ich ja den ganzen Tag nur damit beschäftigt, das wegzumachen. Das ist ja fürchterlich.
Die wollen nicht, dass du das verpasst.
Ja, den gebe ich gleich nicht verpasst. Ich habe schon so viele Kanäle deabonniert, weil mir das auf den Zeiger gegangen ist. Vor lauter Wut nämlich. So, das haben die jetzt davon.
Ja. Interessant finde ich, dass auch voraufgezeichnete Sachen zum Teil jetzt live gesendet werden. Bei Arte war es letztens bei einem
das
der
ist
Kanäle.
Premiere.
Premiere, genau. Und da frage ich mich aber, ob da tatsächlich was passiert. Also haben die tatsächlich irgendwelche Community-Manager, die dann da irgendwie auch mit dem Chat irgendwas
wahrscheinlich
tun?
Schon.
Oder ist es einfach nur, damit man noch eine Ankündigung extra machen kann?
Nee, ich denke schon, dass die da einen Chat haben und der moderiert wird. Weiß ich nicht, denke ich mal schon.
Okay.
Aber, ja.
Also wenn es was gab, was ich tatsächlich sehen wollte, dann war ich ja dankbar dafür, dass es gebimmelt hat. Ne? Aber
nee, das sage ich dir.
Das war bisher einmal so, dass ich einen Livestream sehen wollte und da habe ich drauf geklickt und habe mich auch gefreut, dass mein Handy mir gesagt hat, du wolltest doch das gucken, läuft jetzt. Okay.
Diese Glocke, die kommt mir nicht ins Haus.
Nee, die Glocke nicht, das stimmt.
Denn das ist der größte Quatsch, den es überhaupt gibt. Wenn eine neue Folge von irgendeinem Channel veröffentlicht wird, dann sehe ich das. Dann ist da so ein Punkt neben dem eigentlichen, da neben dem Channel halt. Ja. So, da brauche ich doch nicht noch eine Glocke, da sehe ich doch, dass eine neue Folge ist. Diese Glocke, die ist nur für die Leute selber wichtig. Deswegen weisen die da ja auch andauernd darauf hin, dass man die gefälligst aktivieren soll. Das ist wieder gut für den Algorithmus.
Ja, ja, klar.
Das ist wieder gut, damit YouTube und so, ja, ja, ihnen wohlgesonnen ist. Hör mir bloß auf. Nein, nein. Also das ist, ach, YouTube ist auch, kann ich mich stundenlang, so schön wie das alles ist und so Stunden verbringe ich da. Deswegen rege ich mich da auch so drüber auf wahrscheinlich. Genauso wie Spotify. Das sind ja eigentlich meine Hauptsachen, die ich im Internet so, also Musik natürlich wieder hauptsächlich. Eigentlich nur, wenn ich richtig überlege. Musik und Philosophie, ja. ja, naja. Und ansonsten muss ich sagen, Frau Eichler, der Sommer, das ist ja ganz furchtbar, das ist ja ganz hervorragend, ist das ja. Das ist ja, also ist ja fantastisch.
Ja, schön dieses Jahr.
Das ist ja, also ich bin ja hingerissen. Also wenn das noch zwei Wochen so ein bisschen so bleibt wie jetzt, ne, dann habe ich große Hoffnung, dass der Sommer nicht mehr in die Strümpfe kommt. Also, dass wir hier oben einfach schlicht Herbst behalten.
Das wäre nett.
Das wäre ganz grandios.
Es war auch echt, außer im Mai, da waren mal ein paar warme Tage.
Ja, ja, das war nicht schön.
Nicht so richtig, ja, aber auch nicht so richtig
heiß. Ja, aber
heiß.
Schön
also
war das nicht.
Diese 32 Grad Freibadtage von früher, die waren dieses Jahr gar nicht.
Nee, Gott sei Dank, Freibad, ja, nee. Nee, ja, nee, das war nicht. Also ich glaube, ich musste in diesem Jahr, ich weiß gar nicht, 4 oder 5 Tage meinen Ventilator, oder, naja, diese Windanlage da, die ich hier habe, musste ich anschmeißen. Ansonsten kann ich hier mit normaler Bettdecke schlafen. Das ist für einen Sommer grandios.
Stimmt, ich bin auch wieder auf Decke umgestiegen. Das ist richtig schön.
Sehr, sehr schön. So, so ist schön. So kann das bleiben. Ja. So. Ja, ich weiß nicht. Ich habe geschimpft, ich habe gelobt. Ich weiß auch nicht.
Ja, auch. Ich habe eigentlich auch nichts mehr.
Ja, dann.
Dann kommen wir zur Sendung. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Kultursendung mit wöchentlichem Wohlsein für Augen, Ohren und Hirn. Mit Jennifer Eichler, hallo.
Und Thorsten Martinsen, hallo.
Die heutige Sendung starten wir wie immer mit der Rubrik Gelesen und heute soll es gehen um Anton Wilhelm Amo. Kurz zur Person, wie immer, ihr seid das schon gewohnt. Anton Wilhelm Amo oder auch Anthony William Amo wurde 1703 geboren. Das ist also schon eine ganze Weile her. Er war Philosoph und er kam aus dem heutigen Ghana. Als Kind wurde er versklavt, er wurde von der niederländischen Westindischen Gesellschaft nach Amsterdam verschleppt und anschließend nach Deutschland gebracht. Er wurde später auch getauft und konfirmiert. Amo war die erste auf dem Kontinent Afrika geborene Person, die eine europäische Universität besucht hat, näher gesagt eine deutsche Universität besucht hat, und zwar die Ritterakademie Rudolf Antonianer in Wolfenbüttel und anschließend die protestantische Universität Helmstedt. Dort studierte er nämlich Philosophie und Rechtswissenschaften. Neben Deutsch erlernte er dafür Französisch, Griechisch, Hebräisch, Niederländisch und Latein. Das ist sehr beeindruckend. Er verfasste seine erste Disputation zum Thema über die Rechtsstellung der Mohren in Europa und er promovierte in Wittenberg mit einer Dissertation über das Leib-Seele-Problem. Da werden wir sicherlich noch was drüber hören. Er lehrte auch an der Universität Jena. Als aber sein Mentor Herzog August Wilhelm verstarb und wenig später auch sein Freund Johann Peter von Ludewig, führte das schließlich 7 Jahre später dazu, dass er Deutschland in Richtung Ghana verließ. Zu dem Zeitpunkt war es 1747. Amo lebte dann zunächst als Einsiedler in Axim im heutigen Ghana und später in Fort San Sebastian bei Shama bis zu seinem Tod. Wir wollen heute aber nicht nur über die Person, sondern auch über seine Philosophie sprechen und dazu übergebe ich erstmal an Herrn Martinsen.
Ja, und es war gar nicht so einfach, über den Herrn Amo was rauszufinden, weil so furchtbar viel ist im deutschsprachigen Internet nicht zu finden. So richtig scheint er hier nicht wahrgenommen zu werden. Es gibt zwar durchaus in Halle und Jena die ein oder andere Geschichte, die da so passiert. Es gibt da auch eine Gesellschaft und es gibt auch einen Preis, eine Auszeichnung für verdiente StudentInnen. Wer war das nun? Er war Philosoph der Aufklärung. Und du hast es ja gerade schon gesagt, er war der erste schwarze Mensch, der an einer europäischen Universität studierte. Und er war auch der erste schwarze Mensch, der einen Doktortitel an einer Universität, einer europäischen Universität erhielt. Die Disputation über die Rechtsstellung der Schwarzen, der damals eben nannte man sie Mohren in Europa, diese Schrift ist leider verloren gegangen. Aber der Inhalt wird immerhin in einer Besprechung in einer hallischen Wochenzeitschrift zusammengefasst und die Schrift beginnt mit einem Blick auf die Geschichte. Also Amo zeigt auf, dass in der Antike die römischen Kaiser die Könige der afrikanischen Provinzen zu ihren Lehnsgängern machten. Das heißt, die dem Imperium unterstehenden afrikanischen Häuptlinge und Untergebenen besaßen einen juristischen Status, welcher ihnen unantastbare Rechte garantierte. Sie waren Bürger, kann man sagen. Weiterhin wendete er sich dann seiner Zeit zu und fragte sich, wie weit den von Christen erkauften Schwarzen in Europa ihre Freiheit oder Dienstbarkeit denen üblichen Rechten nach sich erstrecke, um ihn mal zu zitieren. Soll heißen, wie viele Rechte haben schwarze Menschen, die in Europa als Sklaven leben, überhaupt? Er hat sich übrigens ganz oft auch auf Epiktet berufen, was ja total Sinn macht.
Ja, ne? Zu der Zeit, ja.
Genau, weil die ja beide aus dem Sklavensein heraus sich gearbeitet haben, intellektualisiert haben auch. Und er wendet sich diesem Thema, also dem Thema, wie viele Rechte schwarze Menschen, die in Europa als Sklaven leben, haben oder haben sollten, er wendet sich diesem Thema rational und nicht emotional zu. Hannah Arendt wäre begeistert. Und er berief sich hier besonders auf Justinian. Justinian, ein streng christlicher byzantinischer Kaiser. Und dieser Kaiser war, da er Christ war, eine Persönlichkeit eines Formats, dass sogar die Christen in Schwierigkeiten kamen. Also wenn selbst so einer den afrikanischen Menschen Autonomie gewährte, bedeutete das, dass die Christen des 18. Jahrhunderts, die sich auf ihn beriefen und zugleich Sklaverei akzeptierten, gewissermaßen, dass sie sich ja eigentlich in Widersprüchen verfingen. Und das stand sogar im Widerspruch zu kirchlich-religiösen Grundsätzen. Und das war damals natürlich krass. Das ging ja gar nicht. Laut dieser Argumentation war der Sklavenhandel ein Angriff sowohl auf die Vernunft als auch auf die Religion. Und das war natürlich mutig in seiner Stellung, die er ja nicht hatte sozusagen. Also er war ja immer gefährdet, ne? Ist ja klar. Mhm. Ob seines Aussehens. Wahrscheinlich ist, dass diese Arbeit sehr viel Wirbel verursachte, deswegen auch. Und in Halle fielen dann entsprechend die ganzen Warnschüsse der Aufklärungsgegner doppelt heftig aus. Möglicherweise ist er deswegen auch nach Wittenberg gegangen, 1730, und kaum einen Monat da nach seiner Immatrikulation erhielt er auch die Magisterwürde, diesmal in Philosophie. Der Rektor der Universität Wittenberg hielt überschwängliche öffentliche Reden, Lobreden auf ihn und verglich ihn mit Augustinus. Er ist schon mal amtlich. Mhm. Diese Aufwertung Amos spiegelt sich dann zum Beispiel darin wieder, als nämlich August III., König von Polen und Kurfürst von Sachsen, oho, die Universität besucht hat, da ist dann Amo ausgewählt worden, in diesem zeremoniellen Ornat, dem Herrscher so präsentiert wurde, diese Prozession also anzuführen. Man könnte auch sagen, er war also angekommen. Er war einer von ihnen. Einer von den damaligen Menschen, von den intellektuellen Menschen. Er hat dann 1734 seine Dissertation verteidigt. Und da geht es, in dieser Dissertation geht es um das Fehlen der Empfindung der menschlichen Seele. Du hast ja gerade schon gesagt, da werden wir drüber reden. Das stimmt natürlich auch. Denn er ist der Ansicht, dass die Seele, die er als Art des Geistes versteht, also als eine Spielart des Geistes versteht, nicht die Fähigkeit hat, zu empfinden oder wahrzunehmen. Der Mensch empfindet die materiellen Dinge nicht von seiner Seele, sondern von seinem lebendigen, organischen Körper aus, sagt Amo. Er sagt also, dass die Idee, wonach die Seele mit dem Körper vereint ist und mit ihm handeln oder leiden kann, nicht die seine ist. Die Seele bei Descartes ist ein Ding, das denkt und auch fühlt. Sie ist der Sitz für ein gewisses passives Vermögen zu empfinden, was bewirkt, dass sie beispielsweise Schmerz verspürt, wenn der Körper verletzt wird. Und das lehnt Amo ab. Amo streitet ab, dass die Seele ein Prinzip des Lebens und der Bewegung sei und geht so weit, den Geist mit einem Stein zu vergleichen und damit die Unlebendigkeit als Argument zu nutzen, also die Unbelebtheit als Argument zu nutzen. Also für ihn gibt es das nicht. Diese Seele, das ist für ihn nicht vorhanden. Ihm geht es also um die Entmystifizierung der Seele, um die Rehabilitierung des Leibes. Der also, dieser Leib, weit davon entfernt ist, Werkzeug oder Marionette von irgendetwas zu sein. Was ich unheimlich spannend und modern finde. Nun, er blieb noch 2 Jahre in Wittenberg, bevor er dann erst wieder nach Halle ging und dann 1739 nach Jena. Dort hat er dann unterrichtet und philosophiert. Er unterrichtete übrigens drolligerweise Philosophie, Psychologie und Medizin, aber, und jetzt wird's spannend, auch Astrologie, Kryptologie und Techniken des Wahrsagens, was ihn allerdings nicht davon abhielt, parallel eine Vorlesung zur Widerlegung des Volksaberglaubens zu halten.
Andere Zeiten. Es waren andere Zeiten.
Ja, was ich sehr drollig finde. Natürlich war er auch Kind seiner Zeit. Also für Amo dient die Philosophie der moralischen Vollkommenheit und zum Glück. Das ist typisch für die Aufklärung. nicht nur für die Aufklärung, aber hauptsächlich, das ist ein essentieller Teil, dass die Philosophie der moralischen Vollkommenheit dient und auch zum Glück führen möge. Dazu zählt auch die Revolte gegen jede Art des Vorurteils, jenen auf Tradition und Autorität gegründeten falschen und irrigen Satz, der seinen Ursprung aus Unachtsamkeit und Unkenntnis herleitet. Zitat. Dazu zählt auch der Aufruf, öffentlich und regelmäßig vom Verstand Gebrauch zu machen. Amo widmet einen ganzen Abschnitt der Kunst, der Kritik und der mündlichen Debatte. Im Streit der Ideen, sagt er, müssen sich die Gesprächspartner gegen die aufwallenden Leidenschaften wappnen und immer und immer wieder argumentieren. Hannah Arendt wäre hingerissen. Und wenn man das alles so hört, dann ist er zum einen natürlich typische Aufklärung und ist auf der anderen Seite aber schon auch ein bisschen mutig gewesen, muss man sagen. Und das ist ihm dann wahrscheinlich auch zum Verhängnis geworden. Was nun ganz genau abgelaufen ist, weiß man nicht. Aber es wird schon einen Grund gehabt haben, warum er wieder nach Hause ist gut, also ist ja eigentlich Quatsch, warum er sein Zuhause verlassen hat, muss man ja eigentlich sagen. Denn wer als vierjähriges Kind irgendwo rausgerissen wird, der ist ja Deutscher gewesen. Das ist ja völlig klar. Der konnte Deutsch natürlich, der konnte die Sprache seiner Vorfahren überhaupt nicht sprechen.
Ja.
Der ist in ein Land gegangen, was er nicht kannte. Wo er auch sich, er hat immer wohl Heimweh gehabt, sagt man. Ich weiß es alles nicht. Das sind alles so Sachen, da muss man aufpassen, womit ich beim nächsten Thema wäre. Also im Prinzip ist das alles mal wieder ein Grund, sich als Weißer zu schämen. Das ist gar keine Frage. Es waren andere Zeiten, aber trotz alledem. Da muss man Schopenhauer mal loben. Was das anging, war der ganz weit vorne, muss man auch mal ehrlich sagen. Was ich aber eigentlich sagen will, ist, natürlich sollte man sich schämen, das mal wieder. Das ist ja nicht das erste und das wird auch nicht das letzte Mal sein. Nur, was man nicht machen sollte, man sollte Amo tunlichst nicht instrumentalisieren oder gar mystifizieren. Ich glaube, das hätte er wohl auch am wenigsten gewollt, wenn ich das so richtig verstanden habe und wenn ich ihn richtig verstanden habe. Man sollte seine Werke lesen. Man sollte lesen, was er geschrieben hat. Ich glaube, das würde er wollen. Wenn man dem, was er schreibt, folgen würde und Folge leisten würde und die Emotionalität rausnehmen würde. Schämen auf jeden Fall, aber mystifizieren und instrumentalisieren dann auch wieder nicht. Ja, Frau Eichler.
Tja, da habe ich gar nicht mehr so, also eigentlich nichts mehr zu ergänzen. Ich habe es mit viel Interesse gelesen, weil ich vorher nicht gedacht hätte, dass schon Anfang des 18. Jahrhunderts überhaupt möglich war, für jemanden afrikanischer Abstammung mit schwarzer Hautfarbe in Deutschland oder überhaupt in Europa, in Europa hätte ich mir vielleicht noch vorstellen, aber in Deutschland zu studieren und einen Doktor zu machen und zu lehren. Das ist schon Wahnsinn und es ist unvorstellbar oder nur schwer vorstellbar, wie schwer das jeden Tag gewesen sein muss, so anders zu sein. Und gleichzeitig so nicht anders zu sein. Seit Kindertagen da zu sein, in Deutschland Deutsch zu sprechen, die ganze Kultur komplett aufzusaugen, nicht anders zu sein als andere Kinder, aber doch immer aufzufallen. Das ist schon Wahnsinn. Genau, bis hin zu dem Punkt, als er zurückgeht ins, was heute Ghana ist, in ein Land, das er nicht kennt. Und das ist eine Situation, in die ja auch heute noch viele Leute kommen,
genau,
die ich auch unvorstellbar finde. Also sowohl fremd sein im eigenen Land oder fremd gemacht werden im eigenen Land, als auch diese Zwischenwelten von Leuten, die die weder das eine noch das andere sind, also gerade die Kinder von Eingewanderten, die eigentlich Deutsche sind, aber gleichzeitig von zu Hause so viel Kultur aus einer anderen Welt haben und dann weder in der einen noch in der anderen Kultur irgendwie angenommen oder vollständig angenommen werden als Teil dessen, als auch zurückzugehen oder was heißt zurück, ne, hinzugehen in ein Land der Eltern und da irgendwie, also alle drei Situationen sind ein großes Privileg, glaube ich, wenn man das nicht erleben muss und sich da nicht durchfinden muss. Stelle ich mir unheimlich schwierig vor. Ich meine, Anderssein kennen viele von uns auch aus anderen Kontexten, das kann ich mir noch gut vorstellen, aber sich auch überhaupt nicht verstecken können. Einfach mit Hautfarbe hat man ja überhaupt keine Chance, sich zu verstecken, wenn man mal muss. Also, das macht es alles sehr viel extremer und auch sehr viel gefährlicher.
So ist
also
das.
Großen Respekt dafür, dass es so weit gebracht hat und so, ja, so intellektuelle Erfolge feiern konnte, die manch einer nicht feiern kann, der all diese Schwierigkeiten nicht gleichzeitig noch bewältigen muss.
Ja, nun wurde er natürlich auch sehr gefördert erstmal, ne? Das muss man auch ehrlich sagen. Mhm. Man schmückte sich natürlich auch. Man gab sozusagen das Aufklärerische und das hatte ja auch was Exotisches und dieses alles. Ne, also man darf nicht vergessen, die Leute haben das natürlich auch gemacht, um sich darzustellen.
Ne?
Also das kommt natürlich schon auch dazu. Ja, und es soll wohl so gewesen sein, dass sich dann immer mehr Leute von ihm, ja, dass die zum einen gestorben sind, zum anderen sich von ihm abgewandt haben. Ob das nun wirklich alles immer so ganz genau so gewesen ist und oder auch nicht. Es heißt auch, er hätte aufgrund eines Heiratsantrags kam es dann zu Spott und Häme, hat wohl einer Frau einen Heiratsantrag gemacht im Jahr 1747 und daraus folgte dann nicht nur Spott und Häme, sondern auch die Veröffentlichung rassistischer Spottgedichte des damaligen Hallenser Rhetorikprofessors. So. Man weiß übrigens auch nicht, wo er zu bestimmten Zeiten war. Es hat sich seine Spur immer wieder verloren. Und es gibt auch noch gar nicht so lange einen vernünftigen Grabstein für ihn. Alles ist nicht so ganz einfach. Das Sterbejahr weiß man auch nicht so genau. Es ist alles schwierig. Auf jeden Fall ein krasser Lebenslauf, so oder so.
Mhm.
Ja, und mal wieder ein Grund, sich in Grund und Boden zu schämen. Also wirklich, also das, man kann es drehen oder wenden, wie man will. Ob man sich nun schmückt oder ob man dann Menschen einfach wieder ja, fallen lässt, in Anführungszeichen, ja, nicht nur in Anführungszeichen, man Menschen dann wieder fallen lässt, wie man Menschen behandelt. Da wird auch viel Neid dabei gewesen sein, hundertprozentig.
Ja, klar, da werden sich so einige verschaukelt gefühlt haben. Ich meine, zu einer Zeit, wo man Schwarze noch, ja, im Grunde Tieren oder Gegenständen gleichgesetzt hat, die Besitztum waren. Und dann macht da jemand einen Doktor. Natürlich, da werden sich so einige reiche Söhne ziemlich veräppelt vorgekommen sein.
Wahrscheinlich, ja. Das kann durchaus sein. Also das ist, ja, das ist kein gutes Beispiel für die weißen Menschen.
Nee.
Mal wieder nicht. Wie so viele Beispiele. Das ist so. Ja, ein sehr, sehr kluger Philosoph. Es ist schwer, wirklich. Im französischsprachigen Raum ist er viel, viel, viel bekannter. Da wird viel mehr. Der wird viel mehr rezipiert da. Also es ist interessant. Ich habe so eine Ahnung, warum. Das sind natürlich alles wieder Sachen, die will man am liebsten gar nicht so richtig gerne hören. Ne? Aber sowas beschäftigt man sich ja nicht so gerne.
Ja.
Am Ende kommen noch viel schlimmere Sachen raus, um Gottes Willen. So, also ja, es ist gar nicht so einfach gewesen, aber es gibt immer mehr. Gerade in den Universitäten ist man da teilweise mittlerweile sehr rührselig. Und es gibt auch immer mehr Werke, die man lesen kann von Amo. Was man tun sollte, finde ich. Und wir kommen zu Gehört. Und wir kommen zu Wire. Und wir kommen zu einer Band, die sage und schreibe im Oktober 1976 in London gegründet wurde. Ja, 1976 fand das also nun alles statt. Colin Newman, Graham Lewis, Bruce Gilbert und Robert Gottebaert gründeten diese Band. Sie waren eigentlich so ursprünglich mit der Punkrock-Szene verbunden und dieses Debütalbum, dieses berühmte Debütalbum Pink Flag, so heißt bis heute auch ihre Homepage, hatte Einfluss auf den Hardcore-Punk. Das ist noch harmlos, denn ein wenig später waren sie von zentraler Bedeutung für die Entwicklung des Post-Punk. Man kann auch sagen, sie waren der Erfinder des Eukalyptus-Bonbons am Stiel. Wire gelten aufgrund ihrer detailreichen Musik und ihres atmosphärischen Klangs und ihrer obskuren lyrischen Texte als heute, als Art-Punk oder auch Post-Punk-Band. So ganz genau weiß man das immer nicht und außerdem changiert man da immer lustig hin und her, lässt sich auch nicht gerne irgendwo einordnen, ist sowieso relativ ironisch unterwegs. Sie entwickelten sich stetig vom frühen Noise-Rock-Stil zu komplexeren, strukturierterem Sound, bei dem vermehrt Gitarreneffekte und Synthesizer eingesetzt wurden. Nun handelt es sich hierbei um das 17. Studioalbum dieser Band, das im Januar dieses Jahres, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zumindest dieses Jahres, nämlich das Jahr 2020, veröffentlicht wurde. Frau Eichler.
Ja, das war eines dieser Alben, bei denen ich mich ein wenig quälen musste, hauptsächlich mit dem Gefühl, dass ich das eigentlich mögen sollte, aber ich kam nicht rein. Ich habe erwartet, irgendwas mit Punk. Ich habe, den von Wire bekannten, wie wird es häufig genannt, Art Punk oder Post Punk erwartet. Ich habe den nicht bekommen, da war ich schon mal traurig. Und das Album ist dann auch insgesamt so an mir vorbeigezogen. Und das ist schade, denn ich habe schon gemerkt, dass sie hier Neues versuchen. Ich habe gemerkt, dass die Musik originell sein will und kann, dass sie progressiv sein will und kann, dass sich hier nicht an die üblichen Regeln gehalten wird, dass da interessante Themen aufgemacht werden, dass es durchaus einiges an Poesie zu finden gibt. Aber die Songs haben mich nicht gefesselt. Ich bin ein relativ emotionaler Musikhörer und sie haben es nicht geschafft, mich zu behalten, eine Spannung aufzubauen. Das Timing war irgendwie nicht eines, was dem entsprochen hätte, was mich irgendwie bekommt. Und so waren meine Ohren so ein bisschen ein Trichter, wo es auf der einen Seite reinfloss und auf der anderen Seite raus. Und ich fand das eigentlich durchgängig schade, dass das Album emotional irgendwie flach blieb mir gegenüber. Sehr schade. Also es ist ein merkwürdiges Gefühl, gleichzeitig zu denken, das ist irgendwie langweilig. Und warum ist es langweilig? Das sollte eigentlich viel spannender sein. Es klingt, als müsste es eigentlich spannender sein. Und dann gab es noch einzelne Songs, die ich gerade zu nervig fand. Oklahoma war einer, den habe ich, glaube ich, dreimal weggeskippt, bevor ich ihn mal ganz gehört habe. Ja, insgesamt war ich irgendwie traurig darüber, dass ich diesem Album nicht mehr abgewinnen konnte. Denn es gibt ja durchaus welche, die auch interessant und modern waren. Cactus fand ich ganz interessant. Und da war auch wieder ein bisschen mehr Punk drin. Ja, insgesamt leider keine besonders positive Reaktion von meiner Seite auf Mind Hive.
Die Kollegin hat das Licht natürlich nicht gesehen bis jetzt. So, 44 Jahre nach ihrer Gründung. Nie ein schlechtes Album gemacht, dieses natürlich auch nicht. Vergesst alles das, was meine Kollegin gerade erzählt hat. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Ich erinnere mal alleine der Name Mind Hive, Hive Mind, haha. Das ist ja schon alleine die Ironie schlechthin. Es gab mittendrin immer so ganz viele andere Projekte der einzelnen Mitglieder, die waren zwischendurch auch immer mal auseinander und wieder zusammen, sehen sich auch weniger als Freunde, denn als ja, Leute, die was zusammen machen wollen eigentlich, was ich ganz entspannt und auch ehrlich finde. Sie werden natürlich oft an ihren ersten drei Alben gemessen, das ist ja bei ganz vielen Bands so, braucht bei dieser Band aber eigentlich gar nicht sein. Ich habe schon gesagt, sie sind die Erfinder des Eukalyptus-Bonbons am Stiel, nämlich des Post-Punks. Heute treten sie mit Lesebrille und Strickjacke auf, finde ich fantastisch und geradezu konsequent. Und ich dachte, als ich das erste Mal hörte, wie so oft bei Wire, ach guck mal, das geht ja auch. Das ist ja spannend. Das ist ja wieder eine ganz andere Lesart von allen möglichen Dingen als das, was ich sonst so kenne oder als das, was wir sonst auch so in der Sendung haben. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Das ist ja durchaus mal eine ganz andere Geschichte. Komme aus einer ganz anderen Ecke gerade mal irgendwie so. Und man fragt sich dann, weil hier sind durchaus auch Lieder drauf, finde ich zumindest, die für deren Verhältnisse durchaus Hit-Charakter haben. Das fängt ja auch grandios an, das Album. Warum sind die nicht erfolgreicher? Die Antwort lautet wie immer, weil sie nicht wollten und weil sie nicht wollen. Wie so viele Bands, die wir hier so abfeiern oder die ich hier so abfeiere, haben sie immer alles getan, um nicht erfolgreich zu sein. Bei dir haben sie offensichtlich alles richtig gemacht, denn sie wehren sich mit Händen und Füßen gegen jegliche Art von Erfolg. Ich gebe mal ein Beispiel. Dieses Album Pink Flag, was ja so eines der ersten drei Alben ist, eben das erste Album und dieses Überalbum und überhaupt und sowieso, das wollten sie nicht spielen, das war ihnen zu erfolgreich, das war ihnen einfach zu viel alles. Was haben sie gemacht? Sie haben schlichtweg eine Coverband engagiert, die das Album im Vorprogramm gespielt haben und sie haben dann im Haupteck die neuen Songs gespielt, die eigentlich keiner hören wollte, aber das war denen völlig egal. Also so viel dazu. Natürlich waren auch die Plattenlabels nicht begeistert, weswegen sie natürlich auch ihr eigenes Plattenlabel gegründet haben. Was natürlich überraschenderweise, wie heißt Pink Flag, klar. So, und das alles passt so gar nicht in irgendeine Zeit. Das ist das Schöne an der Sache. Und ich finde, der erste Song, Be Like Them, macht schon klar, dass es hier nicht darum geht, allen unbedingt zu gefallen. Im Grunde genommen sagen sie beim ersten Song schon, alle, die keinen Bock haben auf diese Musik, können jetzt schon mal nach Hause gehen. Tschüss. So. Und dann sind wir schon mal unter uns und jetzt können wir weitermachen. Und das gefällt mir ja wieder sehr, ne? Diese Haltung mag ich ja gerne. Das ist ja wieder genau das Richtige. Sie sagen auf diesem Album, was ich sehr, sehr hübsch finde, alles fing an, schlimm zu werden, als irgendeiner angefangen hat, einen Popsong mitzusummen. Das ist die Haltung dieser Band. Da ist ein Fade to Grey-Hommage, nenne ich sie jetzt mal freundlich drin. Da ist so viel drin, worüber man reden kann bei diesem Album. So viel Ironie, so viel über den Dingen stehen. Und natürlich auch teilweise Post-Punk. Klar, das ist alles, wer Anfang der 80er sozialisiert wurde, wird durchaus seine Freude haben an diesem Album. Bin ich mir ziemlich sicher. Und wer ein bisschen Bock hat, nicht so ganz... wer sich ein bisschen überraschen lassen will oder wer sich auch ein bisschen fordern lassen mag, der ist, glaube ich, bei diesem Album und die auch bei diesem Album genau richtig. Also auch dieses Album, Wire, ich meine, das ist, man darf eigentlich nichts gegen Wire sagen, das ist eigentlich verboten, muss man ehrlich sagen.
Ihr habt mich nicht gehört.
das ist im Feuilleton, steht das irgendwo, Paragraph, irgendwas, das geht nicht. Das, wenn doch,
oh nein, jetzt werde ich rausgeschmissen.
Richtig, eigentlich schon. Dann wird man verstoßen und schlimme Sachen passieren. Also, Wire haben sicherlich auch Alben gemacht, die okay waren, aber sie haben noch kein schlechtes Album gemacht. Und dieses ist nicht nur nicht schlecht, sondern das ist ein Album, was ich wirklich hoch und runter gehört habe. Und von dem ich begeistert war. Ich finde sogar, das ist einer der wirklich besseren Wire-Alben. Also ich hatte sehr viel Spaß. Ich war im höchsten Grade begeistert und für mich ein ganz großer Anwärter auf das Album des Jahres, muss ich sagen.
Wow. Okay.
So.
Ich versuche noch, das Licht zu sehen im Laufe des Jahres.
Ja. Jetzt müssen wir dieses Album natürlich auch bewerten. An dieser Stelle. Denn dieses Album ist im Jahre 2020 erschienen und dementsprechend kommt es sehr wahrscheinlich auf unsere Liste für die Alben des Jahres, die ihr am Ende des Jahres dann wieder wählen könnt. Und wir natürlich auch. Also wir werden auch unsere Alben des Jahres vorstellen. Ihr werdet dann aus einer von uns diktatorisch ausgewählten Vorauswahl auswählen können. Da gab es schon eine Menge Freude bei einigen HörerInnen. Ja. Also für mich ist das völlig klar. Ich muss da gar nicht lange überlegen. Also für mich, ich finde das fantastisch und großartig und Hosianna und Heureka und alles zusammen und rennt.
Ja, gut. Unsere Skala ist steht, läuft, rennt. Manchmal auch geht, läuft, rennt. Nachdem, ob wir uns erinnern können, was unsere Skala ist. Hauptsächlich ich. Natürlich steht das nicht. Das läuft für mich. Denn man hört ja, dass da was dahinter steckt. Ich habe es nur noch nicht verstanden. Also es läuft.
Also, Es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rennt von mir.
Und damit kommen wir zu Gesehen. Denn wir haben uns heute mit einem anderen frisch 50-jährigen Mann beschäftigt für Gesehen, nämlich Patton Oswalt.
Warte es ab. Jetzt kommt demnächst eine Synthesizer-Folge. Dir werde ich helfen.
Ah ja, ich bin also nicht mehr gespannt, was da kommen mag. Wir haben uns eine Stand-Up-Show namens I Love Everything von ihm angesehen. Patton Oswalt, für alle, die ihn nicht kennen, ist ein US-amerikanischer Komiker, Schauspieler, Synchronsprecher und Schriftsteller. Im deutschsprachigen Raum ist er vor allem bekannt für seine Rolle als Spencer in der Sitcom King of Queens. Außerdem spielte er in etlichen Filmen mit, sowohl in Haupt- als auch Nebenrollen. Als Stand-Up-Comedian trat er bisher mit 6 verschiedenen Programmen auf, hat dafür auch Preise gewonnen, wie den Primetime Emmy Award und den Grammy Award für sein Netflix-Special Talking for Clapping. Wir haben uns heute aber das neue Programm I Love Everything angeschaut, das ebenfalls auf Netflix zu sehen ist und im Jahr 2020 ganz frisch erschienen ist. Herr Martinsen.
Ja, ich habe den erst gar nicht, ich habe den nicht mit dem in Verbindung gebracht, von dem, also ich habe dieses King of Queens selten gesehen, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe den ganz anders in Erinnerung vom Aussehen.
Ja.
Warum auch immer.
Gut, sind wahrscheinlich auch 20 oder 30 Jahre
dazwischen. Ja, wahrscheinlich. Ich kann das immer nicht so einordnen, weil ich so wenig Fernsehen gesehen habe und wahrscheinlich, vielleicht habe ich es auch zum ganz anderen Zeitpunkt, es ist ja auch wurscht. Ich fand ihn erstmal sehr drollig, so die Art, wie er so da auf der Bühne rumging und das hat mir sehr, sehr gefallen. Mir hat gefallen, dass er sich zwar über Dinge lustig macht, dass er sich aber auch selber mit immer in die Pointen mit einbezieht, dass er sich auch über sich selber lustig macht, fand ich sehr charmant. Ich fand ihn unfassbar sympathisch, muss ich sagen. Es ist, glaube ich, eher was für Leute, die Comedy mögen, ohne dass es was ist nach dem Motto, wir müssen jetzt mal alle beleidigen, damit wir stattfinden. Das war das, glaube ich, nicht. Das ist nichts für die, in Anführungszeichen, Coolen, was ich gut finde. Ich fand es trotzdem lustig und ich fand es vor allem unheimlich sympathisch. Das tut nicht weh, ist aber unheimlich sympathisch. Und ich musste über den Sex als 50-Jähriger musste ich schallend lachen, muss ich sagen. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Ja, das war wirklich schön. Das war mal eine richtig schöne Abwechslung zu all diesen ganzen, ja fast schon, wir müssen alle so böse sein und so hart ja. Und so, wir müssen noch krasser sein und noch mehr beleidigen und noch böser und dunkler und weiß ich nicht, was noch alles. Der ist hier einfach so, das ist ein ganz sympathischer Typ, der auf der Bühne seine Witze macht und wirklich, ich fand den klasse. Ich habe da sehr viel Freude dran gehabt.
Sehr schön. Ja, ich auch. Ich finde, ich meine, durch die lange Karriere auch, man merkt, er hat unheimliches Timing. Er hat den Charme auch, der ihn durch die Jahre gebracht hat, der ihm all die interessanten Rollen gebracht hat und der ihm auch als Stand-up-Comedian sicherlich einige Pluspunkte beschert. Und ich finde es echt auch erholsam, dass zwischendurch mal jemanden zu sehen, der weder die Welt verbessern muss, noch unbedingt alle schocken muss, noch irgendwie von links nach rechts irgendwie nur austeilen muss, sondern noch Witze machen kann. Naja, es gibt schon ein paar Punkte, wo ich gedacht habe, oh, das hätte sie jetzt vielleicht ein bisschen netter ausdrücken können. Er macht sich schon noch über Leute lustig, so ist es ja nicht. Aber eben ohne diesen Schockfaktor. Und das fand ich auch sehr erholsam.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber da macht er sich ja auch gleichzeitig wieder über sich selber lustig.
Über sich selbst, das stimmt, ja.
Also das kann man nicht machen, wenn man sich nicht selber einbezieht. Dann kann man das nicht machen. Du meinst das mit der Körperlichkeit bestimmt, ne?
Mit der Körperlichkeit, ja. Es war zwischendurch auch noch was mit Sucht und einem Obdachlosen. Da dachte ich so, gut,
mit
ein bisschen
dem
Fingerspitzengefühl. Aber das ja, aber war letztendlich in dem Kontext auch okay, vor allem, wenn er sich selbst mit einbezieht und seine eigene Suchterfahrung und so weiter. War alles irgendwie in einem Rahmen, der dahin passte. Das war schon okay. Ja, das wäre aber so der einzige Kritikpunkt. Ansonsten hatte ich da auch unheimlich Spaß dran. Nichts irgendwie, wo man jetzt vor Lachen auf dem Boden liegt. So ist es ja auch nicht. Dafür braucht man dann vielleicht auch etwas Kontroverseres. Aber hat schon Spaß. War schon gute Unterhaltung. War
ja, fand ich auch.
Lustiges Programm. Ja.
Das fand ich auch. Und wie gesagt, das mit der Körperlichkeit, also mit diesem Fitnesszeug, darüber kann man nur dann Witze machen, wenn man sich selber dann aber auch mit auf die Schippe nimmt.
Ja.
Dann geht das aber wunderbar. Ja. Dann finde ich das auch völlig legitim.
Ja, stimmt.
Solange er sich über seinen dicken Bauch und über seine nasse Sackfigur lustig macht, ist das völlig legitim, finde ich. Wenn du das nicht machst, dann ist es asozial. Das ist jedenfalls meine Meinung.
Ja, das stimmt. Nee, er macht das ja auch ganz charmant und selbst. Noch nicht mal selbstkritisch, sondern er nimmt sich selbst zum Anlass, um Witze zu machen über Dinge. Also,
das finde ich schon.
Also durchaus eine Empfehlung für einen, weiß ich nicht, verregneten Samstagabend.
Ja, unbedingt.
Wenn man mal was Lustiges braucht.
Ja, unbedingt. Finde ich schon. Das kann man wirklich, finde ich, empfehlen. Da ist nichts Schlimmes bei. Also das kann ich nicht finden. Und ich mag den halt auch sehr gerne. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den irre sympathisch. Und das ist natürlich, das macht auch viel. Auch so.
Ja, ja, die Chemie ist immer, ist bei Filmen ja auch nicht anders. Wenn man ja mit den Leuten nichts anfangen kann, kann die Story noch so toll sein. Oder die Kamera. Mhm. Dann kommt man nicht da dazu.
Stimmt. Stimmt, ja. Da gehört, das gehört schon auf jeden Fall auch mit dazu. Mit dazu gehört zu dieser Sendung auch Verkostet. Und wir haben verkostet einen Wild Turkey 101. Die Wild Turkey Distillery, da haben wir nun schon oft drüber gesprochen. Lawrenceburg, Kentucky, alles klar. Da werden alle Whiskys produziert, gelagert und abgefüllt. Haben wir auch schon so oft gesagt. McCarthy, damals der Manager der Brennerei, geht zur Jagd, Truthähne, wissen wir auch alles. So, die anderen Teilnehmer fanden das toll. Daher also Wild Turkey, bring doch nächstes Mal wieder diesen Whisky mit und so. Und dann wurde aus dieser, ja, umgangssprachlichen, lustigen Geschichte irgendwann mal auch der Name dieses Whiskys. Die Lagerung erfolgt wie immer bei Wild Turkey auch diesmal wieder in stark ausgebrannten Eichenfässern. Es handelt sich beim 101 um einen Kentucky Straight Bourbon, wer hätte es gedacht, der nicht gefärbt oder kühlgefiltert ist. Er wird mit 50 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt, mit 50,5 glaube ich sogar, genau, 101 natürlich, mit 50,5 Alkoholvolumenprozenten abgefüllt. Und wir können wie immer beim Bourbon über die Farbe sprechen. Und witzig, was mir sofort auffällt, Frau Eichler.
Bernstein?
Ja.
Ja.
Auch, aber der ist dunkler als der 10-jährige Eagle Rare.
Ha.
Und der ist ja mal eher 4 bis 5 Jahre alt hier.
Stimmt, insgesamt hätte ich ihn aber dunkler erwartet. Also er ist schon sehr gelb.
Ja, aber bei 4, 5 Jahren kann er so dunkel nicht sein.
Ja, das stimmt.
Das ist ja so der Einsteiger, ne? Von Wild Turkey.
Ja.
Ja, ich bin schon wieder glücklich, wenn ich daran riech.
Oh ja. Das kann was.
Da ist schon wieder diese Fasswürze, die mit dem Süßen spielt.
Ja, das Süße, viel Vanille, viel Karamell.
Ja. Viel Honig.
Und so weich. Ha.
Ja, ja, ja. Und durch diese Würze gewinnt das etwas, ich weiß nicht, sowas Pfeifentabakiges. Ja, das ist so diese, das gibt bei Pfeife, so Pfeifenmenschen, wenn die so diesen, da ist immer all möglicher Kram drin. Da ist ja auch Vanille und so Zeug drin. Die haben ja immer allen möglichen Krimskrams in so Pfeifentabak. Und genau deswegen durch diese Würzigkeit der Fässer entsteht in meinem Kopf Pfeifentabak.
Ja, ich verstehe schon, wo du daherkommst. Also den Tabak riecht man schon.
Lange nicht so komplex natürlich wie der Rare Breed. Das kann er ja auch nicht sein.
Hm.
Oder wie der Booker's. Da brauchen wir ja gar nicht von reden. Oder wir hatten auch den Russell 10, ne? Den hat auch ein bisschen was Ledriges, ne?
Mhm, ja, schon.
Ja, also schöne, klare Komponenten, finde ich, die ich alle unheimlich gerne rieche, die für sich genommen alleine schon lecker sind. Und im Zusammenspiel, ich finde schön immer dieses Süße mit dem Würzigen.
Ja, das ist eine schöne Mischung,
stimmt. Ja, und das Weiche halt. Und ich meine, ne, 50,5 Alkoholvolumenprozente sind auch nicht zu verachten. Schöne Werte. Da bin ich doch schon wieder sehr, sehr handzahm. Ja, sollen wir mal probieren?
Oh ja.
Ja dann, cheers.
Cheers. Hui, ja. Das ist sehr süß, aber nicht schlechter Antritt. Vanille, Honig. Karamell. Mhm.
Der Antritt gefällt mir.
Frischer Karamell. Ja, ne? Der kann was. Und würzig. Jetzt, ja. Oh, jetzt wird es richtig würzig. Mhm. Ja. Und holzig.
Ja, aber auch karamellig, doll.
Mhm.
Und fast so ein bisschen kakaoig.
Das ist verrückt, der kommt erst so sanft und dann ist es fast schon das wie prickelig so auf der Zunge. Und das in der Reihenfolge? Merkwürdig. Ja. Aber interessant. Oh, Karamell, Karamell. Leder hinten raus ein bisschen.
Ja.
Lecker.
Und 19 Euro, ne?
Wahnsinn. Richtig gut.
Ja. Oh ja, und jetzt habe ich auch diese Mandarinen und Apfelsine wieder, diese typische, die normalerweise auch beim Wild Turkey immer drin ist. Ja, ja. Oh ja. Schöner Nachklang auch. Auf der Zunge süß. Nachklang, so ein ganz klein bisschen diese Mandarine, Apfelsine ist da. Wie du schon sagst, es prickelt auf der Zunge. Kentucky Hack. Alles, was man von einem Kentucky Straight Bourbon möchte, ist hier drin. Das Wärmende. Jetzt dieses Prickelnde kommt ein bisschen später auf der Zunge. Du hast recht. Witzig. Mhm. Lustig. Sehr, sehr schön. Und der Nachklang ist für so einen jungen Whisky ist ja richtig erstaunlich.
Ja, echt.
Wirklich gut. Da würde ich sagen, das ist ein Antritt.
Ja.
Also das, dieser Eagle Rare, also da, also das war für mich also mehr an als Tritt. Also, letzte Woche. Das, da. Ja, das ist doch mal was. Das ist doch wirklich ein Preis-Leistungssieger eigentlich.
Ja, für 19 Euro, also meine Güte. Richtig gut, sehr empfehlenswert. Mm,
definitiv.
Wild Turkey 101.
Definitiv. Also ich mag diese Brennerei unheimlich gerne. Die können bei mir echt nicht viel falsch machen. Ich hoffe, wir kommen noch ran an den Rare Breed. Vom Rare Breed gibt es nämlich einen Rye. Mm. Den hätte ich gerne. Der ist aber ein bisschen seltener. Also alles, was aus dem Norden sozusagen an Roggen, das finde ich schon sehr spannend. Er soll sehr, sehr gut sein. Hm. Langer Nachklang. Finde ich schon schön. Ja, also überraschend. Natürlich nicht so komplex wie der Rare Breed oder auch Booker's oder sonstige Sachen oder auch Elijah Craig oder so, sondern natürlich eine ganze Ecke einfacher, aber überraschend gut. Und jetzt, wo ich das gerade sage, ist gerade so die Mandarine im Nachklang so, begibt sich auf meine Zunge sozusagen. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Ja, jetzt müssen wir das Ganze natürlich auch wieder bewerten. In diesem Fall nicht mit steht, läuft und rennt, sondern in diesem Fall auf einer Skala von 0 bis 7 oder 1 bis 7. Frau Eichler, was meinen Sie?
Tja, also ich hätte irgendwas zwischen einer 4 und 5 vergeben. Durch das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis möchte ich, glaube ich, eine 5 vergeben.
Ja, bin ich dabei.
Das ist schon richtig gut, ja.
Bin ich dabei. Auf jeden Fall. Also das ist wirklich, das hat er verdient. Bei den Werten und bei der schmeckt ja einfach auch.
Ja.
Das ist ja wirklich. Also, begeisterte 5 Punkte von Frau Eichler und 5 Punkte ebenso begeistert von mir für den Wild Turkey 101. Und wir haben natürlich auch beim nächsten Mal Themen.
Selbstverständlich, denn wir werden uns bei Gelesen wieder den kürzeren Textformen zuwenden. Mhm. Bei Gehört gibt es die Kansas Smitties mit Things Happened Here. Mhm. Für Gesehen wenden wir uns Arte zu und schauen der erstaunliche Monsieur Piccoli. Mhm. Und alle, die uns im Internet hören, werden uns dabei zuhören, wie wir einen Rittenhouse Rye 100 Proof verkosten.
Den ersten Rye, den wir probieren. Ich bin gespannt. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes zu sagen als bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.